OM Coffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Coffee.
Let's get ready to rumble!
OM Coffee.
So, da sind wir. Hallo da draußen. Herzlich willkommen zu OM Coffee, Ausgabe 17. Und herzlich willkommen, Olaf. Grüß dich.
Markus, sei gegrüßt.
Ja, du bist gut drauf, höre ich.
Wir beide sind gut drauf, glaube ich.
Ich glaube auch.
Kann nur gut werden.
Weil die Sonne, da ist ja, also wenn wir hier gleich fertig sind, und ich werde jede Minute davon genießen, Olaf, da kannst du dir sicher sein. Aber danach gehe ich nochmal schnell ins Freibad.
Auf jeden Fall. Ins Freibad?
Okay. Natürlich. Natürlich.
Krass. Bei uns haben manche Freibäder schon geschlossen. Da war ich, habe nämlich auch mit Schwimmen wieder ein bisschen angefangen. Naja, ja, okay. Im Herbst, das wird ein goldener September.
Ich hoffe das, ja. Meine Seele könnte den gebrauchen. Ja. Oh. Kurz zu den Spielregeln für heute wieder, für alle, die etwas sonst nicht dabei sind. Das ist hier eigentlich ein Podcast, aber wir nehmen den auch live auf. Viele von euch sind live dabei. Im Moment in absoluten Zahlen 1, wie mir Restream da oben anzeigt, aber das wird gleich noch mehr. Und deswegen werden wir ab und zu mal. Okay, der eine sagt jetzt aber auch schon, dass er hoffte, dass das Ganze.
Das sind meine Gefolgschaften, glaube ich. Ich habe ja bei LinkedIn inzwischen mehr internationale Gefolgschaft als Deutsche.
Also da hoffte, dass das Ganze auf Englisch ist.
Sorry for that, but we have to do it in German, sorry.
Ja, jetzt sind wir gleich wieder auf Null. Also, wie sonst auch, wenn gleich interessante Fragen kommen, und zum Beispiel haben wir meinen Dauergast, die Stuhloase, gerade wieder hier bei uns. Dann werden wir die Kommentare natürlich jeweils vorlesen. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, wir haben heute 4 Themen für euch. Wer das einfach nur hört, für den macht das Ganze keinen Sinn, macht aber nichts. Wie gesagt, wir lesen euch alles vor und ihr verpasst auch nichts. Wir werden zwar gleich die Nachrichten, um die es uns geht, werden wir gleich auf den Bildschirm holen. Es geht allerdings auch vollkommen ohne. Olaf liest uns einfach alles vor. Hoffe ich.
Nicht.
Gut. Dann können wir doch mal eigentlich mit dem ersten Thema anfangen. Eine schöne Headline aus dem Search Engine Land, sowieso, ich glaube, eine der wichtigsten Publikationen unserer Branche. The new Bing has failed to take any market share from Google after 6 months. Schöner Artikel, der lange oder in verschiedenen Breiten versucht aufzuzählen, wie jetzt eigentlich der Marktanteil von Bing ist. Da der allerdings so gering ist, sind Schwankungen da sowieso immer, vielleicht eher auch in dem geringen Sample begründet. Auf jeden Fall so richtig abgehoben hat Bing offensichtlich nicht. Auch wenn Bing das anders sieht, weil die feiern das Ganze ab. Zitat, we've made more progress in the last 6 months than we have in the previous decade or two combined. Das mag sicherlich so sein.
Ich bin ja auch ein Mensch, der gesteht sich ja auch viel Einschätzungen ein. Ich habe ja vor ein paar Monaten, bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass durch diese Edge-Funktionalitäten, diese Edge-AI-Features, und wo wir auch halt gesehen haben, dass Edge auch dazu gewonnen hat, 6%, glaube ich, im Browsermarkt. Ich dachte tatsächlich, das hat einen größeren Impact auf die Suchmaschine Bing auch, aber anscheinend habe ich mich da geirrt und ich gebe das auch gerne zu. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die nach dem Motto leben, was interessiert das Geschwätz von letzten Monat? Also ich bin mir durchaus auch bewusst und gewahr, wenn ich mal irgendwo eine Fehleinschätzung hatte.
Gleichwohl ist das ja genau das, worauf Bing seit einiger Zeit hinweist, nämlich, dass halt nicht nur dieser klassische Browser-Aufruf, also jemand tippt wirklich oben bing.com ein und nutzt das dann, dass das eine Nutzung von Bing ist, sondern dass eben auch solche Funktionalitäten wie so eine Sidebar und so, dass die halt auch stattfinden und dass sie auch eben dazu führen, dass da Suchanfragen passieren, die allerdings von den meisten gängigen Tools, und von denen kommen ja diese Daten, gar nicht gemessen werden oder nicht gemessen werden können. Mhm. Also es könnte theoretisch sein, dass der Marktanteil von Bing höher ist, als wir es in diesen platten, ich sag mal, Web-Nutzungszahlen wirklich sehen können, eben durch diese ganzen Sidebars. Könnte sein. Was ich noch spannend finde, ist
aber
die Frage.
Da würde ich kurz nochmal, da hätte doch dann Microsoft auch ein bisschen mit Zahlen rausgerückt oder was, als nur einfach so eine platte Aussage zu tätigen. Also wenn sie das wirklich wahr wäre, dann hätten sie ja bestimmt auch ein bisschen mit Zahlen, wären sie doch dann rausgegangen, oder?
Zahlen haben sie jetzt nicht veröffentlicht, aber hier, wer ist der Maurice von Bing, hat eben auch mehrfach darauf hingewiesen, dass sie in anderen Kontexten oder über andere Nutzungsszenarien natürlich auch viel generieren, aber Zahlen haben sie dazu nicht veröffentlicht. Ich fand die Frage spannend, als ich das gelesen habe, habe ich mich als erstes gefragt, hätte Bing eigentlich eine Chance auf mehr Marktanteile gehabt, wenn Google nicht so schnell nachgeliefert hätte? Und dann war eigentlich so mein zweiter Gedanke, wobei das eigentlich gar nicht so ist. Also Google hat eigentlich gar nicht nachgeliefert. Also Bing hat den Bing Chat rausgebracht. Schöne Sache, auch mit diesem Orchestrator dahinter. Also eine sehr sinnvolle Implementierung. Okay, Google hat Bard rausgebracht. Bard finde ich jetzt nicht so spannend. Google hat die SGI vorgestellt. Die haben wir allerdings in Deutschland nicht, für die deutsche Sprache auch nicht. Und das heißt, eigentlich hat Bing im Moment eine funktionierende generative Suche und Google hat sie eigentlich nicht. Und trotzdem bringt das offensichtlich alles nichts, was die Marktanteile angeht.
Genau, und wenn man jetzt mal, also die Vergleiche, die ich so gelesen habe zwischen Bard und ChatGPT, waren ja vernichtend, ne? Also das war ja, ja alles andere als jetzt pro Google. Und da sprang mir jetzt nirgendwo entgegen, dass Google jetzt da so eine Antwort geglückt ist, dass es wirklich Leute bewegt, groß dazu Bard zu nutzen. Also von daher, deshalb deine Conclusion quasi, dein Fazit, denke ich, kann man sich schon denken.
Ich habe vor allem festgestellt, dass ich glaube, dass wir als Online-Marketer sehr in einer Blase hängen, weil ich glaube, wir haben alle erwartet, dass Bing jetzt einen höheren Marktanteil kriegt. Aber wir als Nutzer sind offensichtlich in Gesamtheit so wenig, dass das nicht reicht. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal hier so unsere Straße einmal rauf und runter laufen würde und ich würde alle fragen, so, hey, wie gefällt euch denn die neue Funktionalität von Bing? Würden mich, glaube ich, 100% meiner Nachbarn ziemlich mit großen Augen angucken. Also es geht nicht nur darum, eine gute Funktion zu haben, sondern man muss es halt auch rausbringen. Und Werbung habe ich dafür nirgendwo gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, auch, ja, das ist schon wahr. Also es war so diese große Euphorie mit diesem OpenAI-Merger da irgendwie und jetzt, ja, aber man muss also schon sagen, ChatGPT, da kommen wir ja gleich noch zu bei dem nächsten Thema oder dem nächsten Thema, ist ja schon kann man schon als Gamechanger, der was auch bleibt, bezeichnen. Also das war jetzt kein Clubhouse-Hype oder so, das war ich kann nur von meiner eigenen, ja gut, da bin ich wieder in meiner Online-Marketing-Bubble, da benutze ich es natürlich häufig, wie in der Breite der Gesellschaft das natürlich sich durchsetzt, ist nochmal eine andere Frage, da muss man auch, glaube ich, ganz skeptisch sich das nochmal dahingehend angucken.
Und ich glaube, was man ja auch sagen muss, ist, Google hat einfach auch das bessere Gesamtökosystem, also zum Beispiel mit Google Maps, was ja wirklich, wenn ich in mein Auto einsteige, ich brauche gar kein Handy mehr, Google Maps ist da schon drin. Und deswegen hat, ja, auch das zahlt natürlich darauf ein. Gleichwohl wünschen würde ich mir, dass wir eine andere Konkurrenzsituation kriegen. Weil natürlich auch, also zum einen, glaube ich, hat man schon gespürt, dass Konkurrenz auch auf einmal das Geschäft sehr belebt. Also auch für uns SEOs vielleicht das Spiel spannender macht. Und es würde auch Risiken minimieren, wenn es eben nicht so ein Monopol gäbe, sondern eben wenn zwei, drei Suchmaschinen sich die Suchanfragen ein bisschen teilen würden. Aber so funktioniert der Markt offensichtlich nicht. Also offensichtlich ist es so ein One Search Engine Takes All.
Ich glaube, da gibt es ja diesen schönen Begriff vom Tipping Point, ne? Der muss halt erreicht werden, damit irgendwas exponentiell durch die Decke geht. Und das ist ähnlich wie bei sozialen Netzwerken anscheinend, auch bei Suchmaschinen. Ne? Also soziale Netzwerke sind ja auch nicht so einfach platt zu machen, weil halt so viel Abhängigkeiten halt bestehen. Da sind es eher die sozialen Kontakte, die sich da befinden in sozialen Netzwerken. Und bei Google sind halt die Features, die du gerade genannt hast, die halt eng mit der Suche verwoben sind und die man halt auch nicht missen will. Ne? Und so einfach, wir sind halt dann doch Gewohnheitstiere, ne? Mehr als man denkt.
Ja, zeigt offensichtlich, dass Markenaufbau funktioniert, weil sonst...
Ja.
Okay. Wollen wir schon zum zweiten Thema kommen?
Ja.
Okay, ich klicke mal hier einen durch. Vielleicht möchtest du ja. Also Hintergrund ist hier, es gab ein Interview zwischen, oder ein Gespräch zwischen Brittany Muller und Dave Davis. Geiler Name übrigens. Hammer. So sollte man heißen. Und die haben sich insgesamt über auch nochmal über das Thema Generative AI ausgelassen und vor allem, wie es sich auf SEO auswirkt. Und in unserem Vorgespräch sagtest du, boah, da gab es ein paar Statements, wo du jetzt nicht ganz deren Meinung bist. Hätte ich auch ein paar.
Also,
aber fang du mal an.
Also vielleicht mal generell. Ich fand das ein ganz schön wilder, konfuser Ritt durch dieses Thema, weil hier wurde überhaupt nicht differenziert zwischen, was kommt da mit SGE, also mit Generative AI, auch in der Suche quasi auf uns zu, und wofür nutzen wir es im täglichen Doing so, also Content-Erstellung etc. Also das wurde da wild durcheinander gewürfelt, zumindest was diese Zusammenfassung hier angeht. Und es wurde gesprungen zwischen diesen verschiedenen Ebenen und das hat mir, da wurde ganz viel zu, also in dieser Zusammenfassung zumindest, ich habe jetzt dieses Video nicht gesehen, wurde ganz viel zusammengewürfelt und gar nicht richtig differenziert zwischen diesen völlig unterschiedlichen Ebenen. Und es wurde halt, die erste, können wir mit der ersten Zwischenheadline, AI is not replacing SEO. Da sind sie kurz auf LLMs eingegangen, haben dieses Thema SGE aber überhaupt nicht, haben sie es überhaupt genannt in dieser Zusammenfassung? Ich meine nicht.
Nö.
Und das ist exemplarisch, ne? Das beobachte ich seit ChatGPT und spätestens seit rausgekommen ist und seitdem auch Bing tatsächlich die generative Suche oder nennen wir es Generative Search einfach mal eingeführt hat, wird dieses Thema permanent versucht, unter den Teppich zu kehren. Also sprich, das Thema, verlieren wir Klicks und wie relevant bleibt der Kanal SEO beziehungsweise Suchmaschine, ne? Beziehungsweise organische Suchmaschinen-Traffic. Ich glaube, bei den Ads brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Irgendwie, da wird Google schon dafür sorgen, dass die weiterhin viele Klicks bekommen. Aber dieses Thema, das wird hier wieder sehr schön elegant am Rand so vorbeigeslidet und wird wieder so getan, AI wird natürlich nicht SEO ersetzen, aber es wird höchstwahrscheinlich den organischen Suchmaschinen-Traffic wird an Relevanz dadurch verlieren. Das habe ich im Januar schon gesagt. War genau dieselbe Reaktion aus der Branche. Nee, die können doch keinen Chatbot in der Suche einführen. Bumm, Monat später kommt Bing mit der Nachricht raus. Sie können's. Es geht. Und dann kam Google mit SGE hinterher. Und dieses Mindset, das begegnet mir immer wieder und auch hier, dass dieses Thema, was SGE denn für die Suchmaschine als Traffic-Kanal bedeutet und damit eben generative AI, dass das so von der Branche gerne gar nicht thematisiert wird, ne? Weil sie natürlich, klar, weil wir SEOs haben natürlich, wir wollen das nicht thematisieren, weil wir dadurch natürlich auch Relevanz als Traffic- und Marketingkanal verlieren könnten. Und ich finde aber, wir sollten dieses Thema nicht unter den Teppich kehren, sondern offen darüber über diese Möglichkeiten sprechen. Und das fand ich so mal ganz im Metaebene, ohne jetzt auf jetzt schon alle einzelnen Punkte einzugehen, ist mir das hier auch wieder aufgefallen.
Stimme ich dir auch zu. Ich habe heute ging noch ein Artikel live, ich glaube, es war auch bei Search Engine Land, wo jemand ja so eine Art Modell entwickelt hat, wie viel Traffic wir verlieren werden durch.
Das habe ich auch gelesen.
Okay, das war methodisch jetzt vielleicht ein bisschen grenzwertig, weil da viele Annahmen getätigt werden, die so am Ende des Tages später, glaube ich, nicht ganz kommen werden.
Und die Spanne, die genannt wurde, war auch ziemlich ungenau und groß. Ach, er sprach von 18-64% Traffic-Verlust.
Ja, es war halt so Best Case, Worst Case wie gesagt, da waren sehr viele Annahmen drin und einige davon stimmen auch einfach oder sind nach meiner Meinung erstmal aktuell falsch. Aber ich glaube, wir beide sind uns einig, durch SGE wird irgendwas verloren gehen oder es wird sich mindestens etwas verschieben. Und wahrscheinlich werden wir die Daten niemals sehen können, weil die SGE-Klicks werden sich, meine Prognose, werden sich in der Search Console nicht abrufen lassen und dann siehst du halt wirklich eigentlich gar nichts mehr. Weil es auch nach dem aktuellen Datenmodell gar nicht gehen würde, weil die haben keine Position, diese drei Links da oben. Was willst du da dran schreiben? 0,1? Das macht keinen Sinn. Trotzdem zurück zu der Frage hier. Also dann geht es hier wahrscheinlich eher so um Themen wie ChatGPT. Also ich fand erstmal grundsätzlich einige Statements hier sehr sinnvoll. Was sie zum Beispiel sagen ist, AI is not the be-all or end-all. Ne? Also ist nicht irgendwie entweder alles kaputt oder alles gut. Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, was sie in den Statements auch zum Teil sagen, ist so, dass der Lack auch ein bisschen ab ist von dem ganzen Thema, dass viele damit rumspielen, viele experimentieren damit rum. So merke ich es ja bei uns in der Agentur und auch bei Kunden, viele spielen damit. Aber viele kommen dann auch relativ schnell an die Grenzen und müssen dann halt feststellen, dass das zwar nett ist und von der Idee her ganz cool ist, aber einfach noch zu viele Fehler drin sind. Vor allem, wenn man Google Bard benutzt.
ist das so? Ich möchte jetzt da ungern jetzt auf das kann man eigentlich eine ganze eigene Sendung für machen. Also ich sehe bei uns gerade, wir haben jetzt ein Prompt-Dashboard bei uns eingeführt, wo jeder seine Lieblingsprompts, die er selber sich ausgedacht hat, quasi reinfüllen kann und andere darüber diskutieren und verbessern können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind eigentlich gerade dabei, bestimmte Prompts in bestimmte Prozessschritte als Standard einzuführen. Also das beziehe ich nicht nur auf generative Content, also KI-Content-Erstellung, sondern ich beziehe es zum Beispiel auch für, mache halt wahnsinnig viele in den letzten Wochen mit dem Advanced Data Analysis, mit dem mache ich halt, und da sind schon diverse Sachen rausgepurzelt, die wir auf jeden Fall zukünftig nutzen werden, so.
Dem will ich auch gar nicht widersprechen. Ich finde, es gibt nur ein paar Cases. Also es gibt ja Fälle, wo du Inhalte transformierst, wo du sagst, hier ist ein Artikel, mach mir daraus noch schnell einen netten Teaser oder so. Aber du hast quasi den Content reingeschmissen. Und dann gibt's ja andere Cases, wo du einfach aus nichts heraus Content erzeugst. Und das sind komplett andere Sachen, weil bei dem ersten kann relativ wenig schiefgehen, weil es nur um Transformieren geht. Also du hast 1000 Wörter und musst die auf 50 Wörter runterdampfen. Da geht wenig bei schief. In dem Augenblick, wo du anfängst, aus dem Nichts heraus Content zu erzeugen, das ist in meinen Augen schwierig.
Aber genau das ist ja der Unterschied. Das hatte ich vorhin auch gepostet bei LinkedIn. Ich liebe diesen Xcode-Interpreter jetzt Advanced Data Analysis, weil du bestimmst den Input, du schüttest den Input rein und machst darauf Analysen.
Ja.
Also damit kann das Ding nicht halluzinieren, sondern es bezieht sich auf die Daten, die du hochgeladen hast. Ne? Und das ist halt,
ja, klar.
Das ist halt geil. Ne? Also das finde ich, das begeistert mich mehr als ChatGPT für Content-Erstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, inzwischen. Aber aber das ist nicht das Thema. Jetzt nehme ich vielleicht nochmal zurück.
Wobei ich noch kurz reingrätschen möchte. Also wo ich es auch hervorragend finde, sind so stumpfe Arbeiten, Meta-Descriptions erstellen oder so. Ne? Also gerade in Kombination mit diesem Code-Interpreter einfach nur genial, weil du kannst ihm halt irgendeinen Crawl hochladen, guck dir alle Meta-Descriptions an, die zu lang sind, kürz sie dementsprechend, bau noch ein Verkaufsargument ein und. Und es kommt nur geniales Zeug raus. Und du verstößt nicht mal gegen Google-Richtlinien, weil die Meta-Descriptions darfst du ja anfassen, die sind nicht ranking-relevant. Also da gibt's schon wahnsinnig viel. Aber trotzdem zurück zu dem Artikel. Gibt's noch Sachen? Also ich müsste zum Thema Links May Evolve vorspringen.
Ich würde gern zu Technical SEOs will have an advantage was sagen. Ich weiß nicht, aus welcher Blume er diesen Gedanken gezogen hat, aber ich verstehe auch die Argumentation nicht so richtig, die er nutzt. Ich habe die Vermutung, dass er da etwas selber subjektiv geprimed ist, weil er wahrscheinlich aus der Technik-Ecke kommt. Ich sehe, er spricht davon, dass das technische SEO zukünftig wichtiger werden wird und Content-SEO hinten anstehen wird. Ich verstehe überhaupt nicht, wie seine Argumentationskette da ist. Hast du die verstanden?
Nee, verstanden habe ich die nicht. Also den ersten Punkt schon, dass John Müller sagt, solange unsere Suchmaschine noch auf eure Inhalte zugreift, wird Technical SEO immer irgendeine Rolle spielen.
Ja, aber Google, aber John Müller hat genauso gesagt, dass Google nicht die technisch beste Website rankt, sondern die nach Content relevant ist. Also das hättest du genauso anbringen können als Gegenargument. Ne? Also da wird schön Cherry-Picking hier ein bisschen gemacht, aber okay, gut. Das war so ein Punkt, der wo ich am meisten dran hängen geblieben bin. Aber du kannst gerne zu den Links springen.
Gut, aber sonst stimme ich erstmal zu. Also ich glaube, Technical SEO ist wirklich für ganz viele Websites einfach überhaupt kein Hebel. Und das wird sich auch nicht verändern, weil die Systeme werden immer besser werden. Und es gibt keinen Grund, warum sich das jetzt wirklich noch verändern sollte.
Ja. Yeah.
Das mit den Links, auch dazu tauschen sie sich ein bisschen aus. Links may evolve heißt die Überschrift, muss ich auch sagen. Dem stimme ich auch nicht zu. Also nach dem Motto, Links werden jetzt unwichtiger werden, weil Google zum Beispiel jetzt leichter in der Lage ist, Erwähnungen zu verstehen. Also quasi Sachen, wo jemand anders mich verlinkt, ohne mich zu verlinken.
Dieses Menschensthema, das sagen wir seit 6, 7 Jahren sprechen wir da schon drüber, weit vor AI.
Ja, ne? Also genau. Also das gab es vorher schon, dafür braucht Google kein AI. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Natürlich glauben wir alle daran, dass das Linkaufbau irgendwann mal tot sein wird oder dass Backlinks als Ranking-Kriterium vielleicht irgendwann mal tot sein wird. Das sehe ich noch gar nicht, weil nach wie vor keine andere Metrik da ist, die etwas Ähnliches aussagen könnte. Also alles, was die sozialen Netzwerke hervorgebracht haben, fällt nicht in diese Kategorie rein. Und deswegen glaube ich das nicht. Also, und auch andere Aussagen hier halte ich ehrlich gesagt ein bisschen für schwierig, wo man dann vielleicht auch merkt, dass nicht alle einen extrem technischen Hintergrund haben. Aber okay. Ich glaube, hast du bei dem Rest noch Sachen, wo du sagst,
ja, diese Prompt Customization ist so beliebig, weil das kannst, glaube ich, auf alles anwenden, auch außerhalb von SEO. Das ist halt so Sinnzeit, wenn du halt gute Prompt schreibst und die auch immer verfeinerst, etc., bekommst du halt einen besseren Output, ne? Aber das ist jetzt, kein SEO-spezifisches Thema. Saving time on content creation, ja, mein Haken hinter. Search may expand beyond web pages. Dann wird hier vom Metaverse gesprochen, was ich auch, da muss ich auch mit dem Kopf schütteln und sagen, wo holt sie jetzt das Metaverse her? Oder Davis sagt das, wo holt er jetzt das Metaverse her? Also ich kann das nachvollziehen, wenn man, ich habe es ja über diesen Digital Authority Management Ansatz, habe ich es ja versucht, so ein bisschen auch zu verdeutlichen, dass wir, glaube ich, die Einflussfaktoren, die zukünftig Google-Rankings bestimmen, über Text und Links hinausgehen, sondern auch die indirekten Einflussfaktoren, wie die Beeinflussung von Search-Volume und bestimmten Co-Occurrences in Suchanfragen mit der Marke zusammen, dass sowas damit immer mehr wichtiger wird, aber wo sie jetzt das Meta oder wo er jetzt das Metaverse herholt, keine Ahnung. Das ist vielleicht, also das Metaverse ist, glaube ich, das wird nicht mehr, das wird uns nicht mehr erreichen, so der Form, wie wir es zumindest vor 1, 2 Jahren besprochen haben.
Oder wie es in der Fernsehwerbung gerne mal proklamiert wird, dass das mag irgendwann kommen, aber ja. Okay, gut. Mhm. Dann trotzdem für euch da draußen, guckt da gerne mal rein. Also auch das Video, ich fand es jetzt nicht total unspannend. Es ist halt, glaube ich, auch einfach so ein Kernproblem, dass wenn so ein Hype existiert, dass alle erstmal losrennen und sagen, oh scheiße, alles wird sich ändern. Und interessanterweise passiert das relativ selten im Leben, dass sich alles so sprunghaft ändert und dass alles betrifft.
Dafür ist die Masse dann doch zu träge.
Zu träge und es ist einfach auch nicht so. Ne? Also ich meine, es gab sicherlich Sprünge im Leben, wo auf einmal jemand das Feuer erfunden hat. Und vorher gab es kein Feuer, aber wir reden ja nicht davon, dass alles, was wir heute haben, irgendwie dysfunktional ist oder wir kommen mit den ganzen Browsern nicht mehr zurecht und deswegen brauchen wir jetzt ein Metaverse. Das ist ja nicht so. Wir haben uns super damit arrangiert, es funktioniert, es läuft, alles gut.
Beziehungsweise ist ja ein schleichender Prozess, also wenn du das Feuer rausholst, durch das Feuer hat sich jetzt auch von einem Jahr aufs nächste nicht viel geändert. Da wurde dann erstmal die Erfahrung mit Feuer gemacht, ja, das brennt, das tut weh, damit kann man irgendwie Essen schmackhafter zubereiten und verdauen. Aber das war ist ja auch eine Entwicklung von nicht von heute auf morgen gewesen. Ne? Also
ja, klar. Ja. Ich glaube, da ist gerade einfach nur, glaube ich, so dieser Wunsch da und vielleicht auch ein Teil dieser Bubble, in der wir stecken, dass wir mal so sagen, wow, jetzt ist hier ein Bing Chat und wir denken, boah, das Größte überhaupt und die Welt nutzt das jetzt alles brav und die meisten wissen noch gar nichts davon. Ne? Also so Innovationskurven haben ja auch einen Sinn. Das ist ja auch ja. Könnten wir eigentlich zu Thema 3 kommen, oder?
Ja.
Habe ich schon hier auf dem Bildschirm geholt. Ein Beitrag vom mehr als geschätzten Rand Fishkin, ehemals Moss, jetzt Spark Tarot, seit, also, glaube ich, schon, weiß gar nicht, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Und die haben sich mal angeguckt, wie fleißig im Moment ChatGPT eigentlich genutzt wird und haben festgestellt, es geht nicht mehr nach oben, sondern es geht nach unten. Und vielleicht könnte ich diesen Artikel etwas verkürzen, denn wenn man sich mal von den Zahlen jetzt wegklickt, dann finde ich spannend zu gucken. Also man hat halt so Nutzungsdaten ausgewertet und quasi man guckt einigen Leuten über die Schulter, um dann auf die große Gesamtheit zu schließen. Das ist, was hier passiert. Und man hat aber halt mal geguckt, wofür wird ChatGPT eigentlich aktuell wirklich genutzt? Und das Thema Content hatte ehrlich gesagt nur 20,79%, also ungefähr ein Fünftel. Mhm. Die beiden größeren Sachen, die mir natürlich so als Vater von Kindern Sorgen machen, also das zweitgrößte war Education. Also offensichtlich, dass sowohl Lehrkräfte als auch Schüler das Ganze nutzen. Also offensichtlich ein Krieg auf beiden Seiten.
Die Frage, kurze Zwischenfrage, steht da in dem Artikel, auf welcher Basis sie diese Clusterung gemacht haben, diese Klassifizierung? War das aufgrund der Nutzergruppen oder aufgrund der Prompts, die eingegeben wurden und der Begriffe, die da vorkommen?
Also ich kann auch vermuten, dass es auf Basis der Prompts passiert ist, weil so steht es eigentlich in dieser Headline. Category Breakdown of 4000 ChatGPT Prompts. Und auch da wieder vielleicht das gleiche Spiel, ne? Also wir gucken immer so drauf auf den ChatGPT und ich finde es nach wie vor ein sehr schönes Werkzeug, aber und denke so, das nutzen jetzt alle Content Creator auf dem Planeten. Auch das ist wahrscheinlich nicht so. Nochmal, zweithäufigstes ist Education, was ich grandios finde. Und mit fast 30% ist es Programming, was ich auch ehrlich gesagt, wo ich es auch selber für nutze. Also du kannst dir kaum leichter einen regulären Ausdruck zusammenbasteln lassen oder ein XPath oder ich habe letztens Python 2 Code in Python 3 übersetzen lassen und das macht es einfach komplett fehlerfrei. Einfach nur so, weil es das kann. Und
also zählt da unter Programming? Also ich benutze es jetzt tatsächlich, hatte ich ja vorhin gesagt, mehr für Analyse, also Big Data so ein bisschen oder zumindest Listen aus verschiedenen Quellen zusammenführen und dann eine Analyse drüber schicken, irgendwie oder eine Auswertung fahren. Wo fällt das drunter? Weil er schreibt dann ja im Hintergrund einen Python-Code, glaube ich, und schreibt den halt für dich zusammen, um die Aufgabe zu erfüllen. Und fällt das dann auch unter Programming oder was?
Wahrscheinlich. Weiß schon, ich nicht, ne? Genau. Ich könnte es mir vorstellen, ja.
Okay.
Später gibt es noch so ein paar Breakdowns. Genau, welche oder sie versuchen das etwas näher runterzubrechen und es gab auch, genau hier war das, genau diese most common words, die da drin vorkommen, wie write oder create, fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig hilfreich. Aber prinzipiell fand ich es total spannend, erstmal zu sehen, dass, ich sag mal, dass, jetzt muss ich wieder nach oben, dass der Lack ein bisschen ab ist, also wenn ich mir diese Nutzungskurve angucke, würde ich sie übersetzen in haben jetzt viele ausprobiert. Viele nutzen es natürlich immer noch, aber die Anzahl derer, die es weiterhin ausprobieren, die scheint offensichtlich gering zu werden, weil im Juni und im Juli zeigt die Kurve ganz klar nach unten, was OpenAI-Nutzung angeht.
Also wir sind gerade laut dem Gartner Hype Cycle sind wir gerade auf dem Weg zur Through of Disillusionment, also auf dem Weg zur Desillusionierung, bevor es dann irgendwann wieder ansteigen könnte. Aber wir sind gerade quasi in den Peak, Peak of Inflated Expectations, also die Leute haben eine gewisse Enttäuschung, die sie jetzt empfinden, beziehungsweise der Überraschungseffekt und der Spaßeffekt ist so ein bisschen weg. und jetzt geht es erstmal nach unten. Also das kann, man kann eigentlich auf diese Kurve hier diesen Gartner Hype Cycle drauflegen.
Ich glaube, das passt wohl. Also das ja. passt ja auch ein klein bisschen zu dem Artikel, den wir eben gesehen haben. Ne? So der Luck ist ab. Und ich glaube, Leute wie wir nutzen das sehr massiv und spielen auch viel mit rum und testen und testen und testen. Aber natürlich viele andere da draußen haben jetzt offensichtlich, haben vielleicht erkannt, so für sie ist das, hat es jetzt nicht so gut funktioniert oder ne, so.
Wir müssen hier vielleicht mal, man muss hier vielleicht auch unterscheiden, ne, zwischen einem privaten Einsatz und einem beruflichen Einsatz, ne? Weil ich glaube, durch diese mediale Präsenz haben auch viele Privatmenschen das ausprobiert und wahrscheinlich sind große Teile von dem, was wir jetzt hier am Runtergehen sehen oder am Verlust an Nutzern sehen, auch private Nutzer. Ne?
Also das war ja hier auch eine Vermutung in Bezug auf die Zahlen, dass dadurch, dass jetzt die Sommerferien waren, wo die ganzen Schüler eben keine Arbeiten schreiben mussten, dass die Zahlen dadurch getankt sind. Finde ich auch grandios. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon was ich jetzt gerade auch ein bisschen am Markt spüre. Und vielleicht, was ich auch merke, ist eigentlich ganz spannend, wenn wir so Webinare machen, wir haben ja so ein paar offene Fragerunden und es kommt eigentlich immer die Frage, was macht ihr eigentlich mit ChatGPT? Und ich glaube, dass viele da einfach ein bisschen ratlos sind, wofür sie das eigentlich nutzen können. Also es ist lustig, jetzt einfach mal einzugeben, oh, ich muss am Wochenende auf Oma Friedas 80. Geburtstag, schreib mir bitte eine kurze Rede oder auch seinen eigenen Namen mal einzugeben. Ich glaube, das hat fast jeder von uns mal gemacht. Aber es wirklich in den täglichen Einsatz zu bringen, ich glaube, da ist eine riesen Lücke gerade. Weil, wie gesagt, viele haben es ausprobiert. Vielleicht hat es nicht so gut funktioniert oder es hat auch nicht sofort funktioniert. Man muss ja auch sagen, das System ist ja nicht nur geil. Also gerade was dieses Plugin-System angeht, da sind gute Sachen dabei. Da ist aber auch unglaublich viel Müll dabei, der nicht funktioniert, den man nicht gebrauchen kann. Es gibt keine Dokumentation dafür. Also ist jetzt nicht so, dass ChatGPT so ein ganz einfaches und selbsterklärendes System ist. Und auch wenn du dich an die API andocken möchtest und so, das ist sicherlich sinnvoll, aber es übersteigt die Fähigkeiten vieler Leute, glaube ich.
Ja, ja, und du musst halt richtig Bock drauf haben, dich damit zu beschäftigen. Das ist mit vielen sinnvollen Tools so. Ich erinnere mich an, ich weiß nicht, Termlabs setzt dir, glaube ich, auch ein, ne, bestimmt, ne, oder?
Setzen wir nicht an, aber ich kenne es natürlich.
Ja. Und bei Termlabs, das wird ja nur zum geilen Tool, wenn du dich ein bisschen reinfuchst. Da kriegst du nicht auf Knopfdruck irgendwie was Sinnvolles raus, sondern du musst dich ein bisschen damit beschäftigen, musst verstehen, wie das Ding funktioniert. Du musst ein bisschen den Hintergrund, die Theorie auch dahinter kennen. Und genauso sehe ich es bei ChatGPT auch, ne? Und da ist halt die große, ich würde mich freuen, wenn sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt von den Leuten, die es einfach nur plump benutzen, um irgendwelche Abkürzungen zu kreieren, ohne die Technik dahinter zu verstehen und dann wirklich es für alles benutzen, wo du dann teilweise die Hände über den Kopf zusammenschlägst und denkst so, Alter, das funktioniert technologisch nicht, was du da mit dem Ding vorhast. Es gibt dir zwar was aus, aber da kann nur Schwachsinn oder zumindest nicht die optimale Lösung bei rauskommen. Und das sehe ich halt immer wieder, dass so diese Shortcuts und diese Abkürzungen, ohne sich mal grundlegend mit der Technologie dahinter auseinanderzusetzen, wie Sprachmodelle aufgebaut sind, wie sie trainiert werden, wie dann dementsprechend auch die Grundlage sein kann für etwas, was man damit ausführen will. Da sieht man bei über 50% der Posts ist es nicht der Fall, die man zu dem Thema liest.
Ja, aber zumindest werde ich im Moment von Seminaren zum Thema ChatGPT überschwemmt. Also offensichtlich haben ein paar Menschen diesen Mangel an Informationen erkannt und wollen ihn auch gerne für mich lüften.
Nee, ich glaube, die werden dir aber nichts Grundlegendes zu LLMs da erzählen, sondern die werden dir wieder die neuesten Abkürzungen präsentieren. Ich befürchte es, dass es so ist.
Das mag sein, ja. Ich muss ja auch nicht zwangsweise ein Auto verstehen, um es fahren zu können, aber
Ich finde es in dem Fall wirklich wichtig zu verstehen, weil nur so kann ich ja herleiten, für welche Anwendungsfälle ChatGPT nutzbar und sinnvoll ist oder nicht, weil wenn ich es einfach nur für alles benutze, dann nur weil erstmal vermeintlich was Logisches dabei rauskommt, dann sind wir erstens auf dem Weg zur Verblödung weil wir überhaupt nicht mehr nachdenken über das, was wir nutzen. Das ist ja so, wie wenn du das Auto-Analogie nimmst. Ich rate nur mal, wenn mein Auto 300 fahren kann, muss ich es nicht 300 fahren.
Ja, das stimmt. Genau. Aber ich weiß nicht, wie ein Auto funktioniert. Also wenn man so mir da Sachen erzählt, denke ich auch so, ja, total lustig. Aber für mich hat ein Auto 4 Räder und ein Lenkrad. und fährt eigentlich auch von selber mittlerweile. Auch nicht so schlecht. Viertes Thema?
Oh, das ist ein schönes Thema. Für unsere LinkedIn-Community.
Oh, jetzt muss ich noch die Cookies hier wegklicken. Das ist ja auch krass. Ein Beitrag, ich kannte sie ehrlich gesagt nicht. Franziska Zimmerer hat etwas bei Welt.de geschrieben. Es ist zum Glück groß oben mit Meinung übertitelt. Das finde ich erstmal ganz gut. Genau, das ist es auch. Und die Überschrift ist, das Ende der Leistungsgesellschaft naht. Und es geht aber trotzdem um LinkedIn in diesem Beitrag. Da habe ich wohl aus Versehen gerade drauf geklickt. Gucken, ob der Artikel noch kommt. Ich würde jetzt einfach mal kurz den Teaser vorlesen und dann vielleicht doch schon gleich direkt das Wort an Olaf übergeben. Der Teaser ist, für die berufliche Online-Identität sind heute Emotionen wichtiger als Leistung. Likes von Fremden zählen mehr als Kritik von Kollegen. Die Karriereplattform LinkedIn ist das Epizentrum dieses Phänomens, wo die intellektuelle Kapitulation der Leistungsträger stattfindet. Da wir da Leistungsträger sind, haben wir schon kapituliert, Olaf, oder?
Also ich kann diesen Artikel verstehen, ich fühle den auch in Teilen und ich bedauere auch etwas die Facebookisierung von LinkedIn, weil ich habe mich eigentlich aus Facebook nahezu oder sehr stark verabschiedet, weil ich diese Art der Diskussionsführung und Art der Selbstdarstellung nicht mehr haben wollte. Und das findet genau jetzt bei LinkedIn langsam immer mehr statt. Oder das heißt langsam, eigentlich schon seit längerem. Und wenn man sich so manche Kommentarspalten anguckt, dann hat das nichts mehr mit konstruktiven Diskussionen zu tun, sondern eigentlich nur noch mit sich gegenseitig halt fertig machen, Zynismus, Sarkasmus, Überheblichkeit, ein bisschen zur Arroganz oder eben, das findet so in den Kommentarspalten statt und viel Negativität kommt auch immer mehr rein, finde ich, bei LinkedIn. Oder das absolute Gegenteil, Likes und Herzchen für Floskelwolken. Das hat sie ja auch hier geschrieben. das ist das absolute Gegenteil dazu. Also hier treffen gerade zwei Welten aufeinander von Likes, Herzchen und Floskelwolken auf die Welt der toxisch angehauchten, empathielosen Diskussionsführern, das ist so ein bisschen, und natürlich dann die narzisstische Selbstdarstellung kommt natürlich auch noch dazu. Also das bedauere ich tatsächlich auch so ein bisschen, dass LinkedIn so ein bisschen an Reiz verliert, weil doch sehr viel Show, es gibt doch immer mehr dann doch viel um Show und ich sehe es in meinem Umfeld halt auch, dass Postings abgesetzt werden, die auch arg übertrieben sind und ich zum Beispiel, wenn von einem Eventbesuch, wenn man dann irgendwas postet und ich war auch auf dem Event und lese dann irgendein Posting und denke mir so, also warst du auf einem anderen Event oder weil es so hochgelobt wird und als so inspirierend empfunden wurde und ich denke mir so, nee. Und das, also es wird doch auch teilweise arg negativ und arg so soft die Likes, Herzchen, Floskelwolken, auch denn teilweise in den Kommentarspalten auch liest man das. Also mir fehlt so ein bisschen es ist ja allen von uns selbst überlassen, wie wir unseren Feed dort gestalten, indem wir halt solche Leute eventuell dann auch entfolgen oder so. Es gelingt nur immer nicht ganz so gut. Aber vieles von denen, was man im Feed liest, ist dann doch so ein bisschen oberflächlich, husch husch und Hauptsache, ich habe einen Post abgesetzt. So.
Interessantes Statement oder Kommentar hier von Arkiv, der gerade reinkommt. Ich halte das weiterhin für eine unzulässige Verallgemeinerung. Die meisten Menschen nutzen weiterhin LinkedIn sozusagen als passive Scroller. Wir nehmen das nur nicht wahr, weil wir häufig auf Glitzer und Co. schauen. Ja. Also auch da mag es so sein, dass viele das ganz anders nutzen. Ja, will ich nicht abstreiten.
Also ich kann dir mal, Franco, doch mal den Archive lecken, also schreiben, was bist du stiller Nutzer oder bist du aktiver Nutzer? Und wenn du stiller Nutzer bist, interagierst du bewusst, damit du dein Feed beeinflussen kannst durch das Engagement, was du mit bestimmten Postings hast und mit bestimmten nicht? Oder wie sorgst du denn als stiller User dafür, Nutzer dafür, dass du auch das Relevante in deinem Feed angezeigt bekommst? Vielleicht hat er ja eine Antwort. Warten. Vielleicht genau. Hat er eine Antwort drauf. Also in der Zeit können wir ja noch mal ein bisschen philosophieren.
Ich habe für mich, als ich den Artikel gelesen habe, auch noch mal oder mich erstmal gefragt, warum interessiert er mich eigentlich? Oder warum interessiere ich mich eigentlich für LinkedIn? Und der Hauptgrund für mich ist, glaube ich, eigentlich, es ist für mich das aktuell letzte interessante soziale Netzwerk. Bei Facebook bin ich raus. Twitter nutze ich zwar noch, finde ich jetzt allerdings, könnte ich jeden Tag abstellen, würde mir nicht wehtun. Instagram nutze ich eher so passiv. Also wenn es wirklich um Interaktion geht und wo ich auch viele gute Impulse reinkriege und wo ich auch, wenn ich was schreibe und aufpasse, wie ich das schreibe, gutes, wertvolles Feedback kriege, dann ist das im Moment ganz klar LinkedIn und Punkt.
Ja, sehe ich ähnlich.
Und ich glaube, das wird auch noch auf sehr absehbare Zeit alles so bleiben, dass da jetzt nicht auf einmal noch ein Threads oder irgendwie Mastodon oder irgendwas sich nochmal so diese Lücke sucht. Vielleicht innerhalb einer ganz kleinen Branche, ja, aber für die große breite Masse glaube ich es eher nicht.
Also man muss, glaube ich, aufpassen, dass man die Feed-Hygiene so ein bisschen betreibt, ne? Mit wem man interagiert und das sagt da hier, Jörg sagt das hier auch gerade. Die Gestaltung des Feeds muss man aber auch lernen, ein bisschen Algo-Verständnis. Ja, LinkedIn ist da um weitem besser als die anderen Socials. Genau, also das ist mit so Feed-Hygiene. Organismen, was ist mit Xing? Xing ist, bei Xing habe ich vor, ich war ja, wie hießen die Xing-Influencer? Nee, wie hieß das Programm da bei denen? Ich war da in diesem Influencer-Programm bei Xing und war auch eingeladen vor Jahren zu diesen Events, die sie einmal im Jahr machen. Und da habe ich ganz offen, das war vor 2-3 Jahren, habe ich denen gesagt, ey, wenn ihr hier nichts ändert, dann werdet ihr untergehen, habe ich denen gesagt. Und LinkedIn wird euch platt machen. So deutlich habe ich denen das vor 3 Jahren gesagt. Und es ist ja abzusehen, bis die Meldung kommt, dass Xing tot ist, ne? Oder verkauft wird noch für ein Apfel und ein Ei oder so. Ne?
Ja. Genau. Ich habe vielleicht auch nochmal drüber nachgedacht, sie schreibt ja hier von LinkedIn-isierung der Leistungsgesellschaft. Schwieriges Wort, finde ich erstmal. Ich glaube, dass es falsch rum formuliert ist. Also ich glaube nicht, dass LinkedIn jetzt irgendwie die Leistungsgesellschaft beeinflusst. Ich glaube eher, dass es umgekehrt passiert. Also diese gesellschaftliche Entwicklung, die war auch vorher schon oder die findet eben statt. Und bildet sich aber eben auf LinkedIn natürlich ganz, ganz besonders ab. Und der Daniel schreibt sogar, Daniel Böhnisch, ganz, ganz, ganz alter Kollege. Meine Güte, Daniel, du bist hier. Genau, ich überlege schon seit Monaten, meinen Account dort zu löschen. Also meinen bezahlten Account habe ich auch erst in diesem Jahr beendet. Einfach weil das war auch immer so wenig Geld, das konnte man immer noch so durchbuchen lassen.
Xing habe ich letztes Jahr gekündigt, aber die versuchen ein Jahr festzuhalten, wie es nur geht. Also die Kündigung ist erst in 3 Jahren oder so aktiv. Also ich muss quasi binden mich noch 3 Jahre, weil sie es vertraglich irgendwie so geregelt haben. Also eigentlich, das ist aber auch ein Zeichen, ne? Also wenn ich Leute mit 3-Jahres-Verträgen oder was binden muss, das sagt schon ziemlich viel aus.
Was ich trotzdem so gesellschaftlich wahrnehme, ist natürlich, ich fühle mich manchmal so ein bisschen deplatziert. Ich glaube, ich bin anders sozialisiert worden. Ich meine, ich kann es öffentlich zugeben, ich bin in diesem Jahr 50 geworden. Ich bin anders sozialisiert worden als die meisten, die da jetzt gerade rumlaufen. Einfach durch eine andere Art von Schule, auch wenn ich mir das angucke, wie meine Kinder heute lernen versus wie ich gelernt habe. Ist einfach anders. Ich will jetzt gar nicht diese übliche Kerbe schlagen von wegen, früher war alles besser und heute ist alles schlechter. Ich glaube, zum Teil ist es im Gegenteil. Ich glaube, dass heute vieles besser ist. Vor allem auch das, was auf LinkedIn stattfindet, der öffentliche Umgang mit psychischen Erkrankungen oder Psyche überhaupt. Das gab es damals so einfach nicht. Da hat keiner drüber gesprochen und heute ist es relativ normal. Ich glaube, dass die Machtdistanz insgesamt abgenommen ist, dass alles ein bisschen egalitärer geworden ist, ist auch alles inklusiver geworden und insgesamt einfach alles ein bisschen gleichgebügelt. Und vieles von dem, was auf LinkedIn passiert, ist halt auch das, wie man heute so kommuniziert, nämlich eben einfach, ja, alles toll, super gemacht, schön. Und ja, das ist dann zum Teil eben nicht mehr Leistungsgesellschaft, sondern das ist dann so eine schöngeistige Gesellschaft, ohne das jetzt gut oder schlecht nennen zu wollen, aber die Nummer läuft halt heute anders als vor 20 Jahren und zum Teil auch noch als vor 10 Jahren. Heute ist halt alles nett, alles brav, alles schön, wenig Gegenwind und dahin entwickelt sich LinkedIn halt leider auch, ja.
Ich glaube, es ist ein schmaler Grat zwischen über die eigenen Gefühlszustände zum Beispiel zu schreiben und auch die Misserfolge und so, zwischen Selbstdarstellung und Selbstmarketing und wirklich anderen Leuten einen Impuls zu geben, dass sie es besser machen oder anders machen oder so. Ich glaube, da ist ein ganz schmaler Grat und bei dem einen oder anderen Posting, da glaube ich, dass eher zweiteres der Fall ist. Bei dem anderen denke ich aber auch, ja, jetzt hat einer bemerkt, dass man mit solchen Postings viel Reichweite erzeugen kann und deshalb reite ich diesen Gaul dann auch mal tot, so, ne, um noch mehr Reichweite zu bekommen. Ne? Das ist halt, das findet, glaube ich, ist ein ganz schmaler Grat, glaube ich. Und ich fand diese, wenn man auch mal auf die Überschrift des Artikels, ich fand die Überschrift des Artikels, da habe ich eigentlich gedacht, wie spannt sie jetzt den Bogen von Ende der Leistungsgesellschaft zur, ich nenne es jetzt mal Facebookisierung oder ich habe die Brücke nicht so ganz geschlagen bekommen, die sie da schlagen wollte. Ich weiß, aus was für ein Gefühl sie, glaube ich, diesen Artikel geschrieben hat, oder hier spricht sie auch vom Bullshit, Ego-Bingo. das Gefühl, das kenne ich, das Gefühl, aber irgendwie ist der Artikel nicht so richtig rund, weil das Ende der Leistungsgesellschaft hin zu, wie sich Menschen bei LinkedIn verhalten, ist schon ein bisschen weit, finde ich.
Ich glaube, wenn man sagt, dass es hier nur um LinkedIn geht, ich meine, LinkedIn ist eine Ausprägung, wo sich Menschen eben treffen und ich glaube, wir sind uns einig, dass auf LinkedIn so das Aggressionsniveau zum Glück noch ein bisschen niedriger ist als auf Facebook und man schnell auch mal
noch,
ja. Und es auch einfach viel, ich nenne es einfach oft so Heititei, dass eben, ja, hast du toll gemacht, hast du schön gemacht, brav. Das ist halt so einfach so der Duktus, den es da offensichtlich gibt und den es da auch braucht. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach ein schönes Miteinander, was da manchmal passiert. Und
oder eben nicht, ne? Das hängt immer vom Topic ab. Also bei Politikdiskussionen ist das auch schon vorbei. Also da gibt es keine politische Diskussionen auf LinkedIn solltest du nicht anfangen. Das ist durch das Thema. Wenn du erhoffst, dir da interessante Diskussionen durchzulesen, dann wird immer schwieriger. Genau. Ich glaube, damit können wir es eigentlich, ne? Ich glaube, oder?
Ja, vielleicht, mir fiel nur gerade eine Sache ein, die vielleicht so in eine ähnliche Richtung geht. Es gab wohl ich krieg's nicht zusammen, weil ich jetzt kein Fußballfan bin, aber es gab wohl einen Vorschlag vom Deutschen Fußballbund, dass in den ganz unteren Ligen, also so, wo Kinder so 5, 6, 7 sind, dass da überhaupt dass es keine Ranglisten mehr geben soll, ne? Damit die Kinder auch auf gar keinen Fall irgendwie, ihr was Negatives empfinden könnten. Und da hatte ich auch so das Gefühl, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, weil dieses Kompetitive ist natürlich schon in den Menschen sehr, 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 sehr eingebaut. Und ich glaube auch, dass man auf so einem Fußballplatz, ich war da nie, ich habe Judo und Volleyball gemacht, weiß nicht, was das über mich aussagt, aber ich glaube,
du kannst Judo, da viel lernen. Judo hast du ja noch mehr kompetitiv als Fußball fast, ne? Also es ist ja ein Kampfsport, so, also kompetitiver geht's halt ja eigentlich gar nicht, ne? Also würde ich jetzt nicht sagen, dass du da nicht kompetitiv. Ich glaube, Leistung erbringen kann auch Spaß machen. Ich finde so diese Dämonisierung von Leistung ist halt, die man hier und da begegnet wird. Was mit dem Beispiel, das du gerade erzählt hast, ich finde es toll, wenn man Leistung erbringt und sich auch mit anderen in gewisser Weise messen kann. Also ich sag, ich könnte jetzt wieder mit Hip-Hop anfangen oder Rap anfangen oder so, will ich jetzt aber nur kurz anteasern. Ohne dieses Leistungsdenken würde es in dem Form auch Hip-Hop und Rap nicht geben. Ne? Also ich finde, Leistung, weil die Battle-Kultur im Breakdance und im Rap kommt aus diesem Leistungsdenken. Also ich finde, dass wir müssen halt schon ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle, jetzt fange ich doch schon mit so politischen Diskussionen hier an, aber dass wir uns nicht alle nur noch mit Watte umgeben. Ne? Also so ein bisschen, das gehört mir auch zum Leben dazu irgendwie so, ne? Also ja, zu leisten.
Aber ich glaube, das ist, was die Franziska hier so meint, dass es eben alles so ein bisschen nett und schön wird. Und aber ich glaube eben nicht, und da glaube ich, hat Franziska eben dann an diesem Punkt Unrecht. Ich glaube nicht, dass es explizit was mit LinkedIn zu tun hat. Da ist das nur vielleicht ein bisschen ausgeprägt. Wenn du die Instagram anguckst, da ist ja auch viel, oh, hast du schön gemacht, alles toll, alles brav. So ist halt Kommunikation heute. Und wie gesagt, ich möchte nur nochmal klarstellen, dass so, ich will das gar nicht runtermachen, dass was oder schlechter machen oder sagen, das war früher besser. Glaube ich überhaupt nicht. Vieles davon hat viele Vorteile und hat uns als Gesellschaft auch wirklich weitergebracht und auch menschlicher gemacht.
Aber also wir müssen da aber irgendwann die Balance finden. Also ich bin ja großer Freund von der Mitte und Balance. Ich glaube, alles im Leben, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ja, alles im Leben sucht die Balance. Das liegt im Physischen der Welt, des Lebens, ist verankert, dass man die Balance, dass alles die Balance finden will. Und wenn wir nun mal 30, 40 Jahre in einer Leistungsgesellschaft gelebt haben, die sehr stark auf Leistung orientiert war, muss das Pendel halt einmal in die andere Richtung ausschlagen, um dann wieder in der Mitte in der Balance anzukommen zwischen den beiden Extremen. Ne? Das ist so mal meine Weltanschauung oder meine Weltlebensphilosophie dazu.
Ja. So im Nachhinein, was ich heute fand, wir hatten, du bemängelst das ja auch oft, dass wir in einigen der vergangenen Ausgaben zu SEO-lastig waren. Das haben wir, glaube ich, heute ganz gut hinbekommen. Es war fast ein bisschen zu viel AI diesmal drin. Also da dachte ich nur so bei der Aber ich meine, wir sammeln halt die Themen und dann wird halt das besprochen, was gerade anliegt. Nächsten Monat bestimmt wieder anders, wenn hoffentlich die SGI weltweit ausgerollt wird und wir da auch aus Deutschland heraus endlich mal darauf zugreifen dürfen, ohne ein VPN zu nutzen.
Daran glaube ich nicht mehr, weil im Dezember, jetzt sind wir doch wieder bei dem Thema, im Dezember soll die Testphase laut den Informationen in Search Labs wohl auslaufen. Und ich glaube, bis dahin werden wir keinen Zugriff auf die Search Labs noch bekommen weltweit, obwohl es irgendwo auch drin stand, dass es irgendwann in der Google-Dokumentation, dass es irgendwann auch in anderen Ländern verfügbar sein soll. Wir werden es sehen. Daniel, gibt es Aufzeichnungen? Ja, die haben wir. Aufzeichnungen findest du überall. Der Podcast, den gibt es ja. Die Podcast-Aufzeichnung, genau. Weil wo es gute Podcasts gibt, wo du mich perfekt auf die Ausleitung quasi bringst. Also uns gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, ne? Bei Spotify, bei iTunes beziehungsweise Apple Podcasts. Und eben, wenn man uns sehen will, gerne bei YouTube oder LinkedIn.
Genau. Gut, sehen wir uns nächsten Monat wieder. Wäre doch schön, ne?
Ja, auf jeden Fall. Danke dir, Markus.
Warte, du musst noch 2 Sekunden füllen. Ich muss eben noch das Abspann finden. Ich habe ihn, okay.
Alles klar.
Bis dann. Ciao.
OM-Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM-Kaffee. Let's get ready to rumble! OM-Kaffee.